Ich würde gerne die Fischerei ausbauen, sodass mehr Menschen mit Kindern hier eine Arbeit finden und bleiben. Im Moment denken noch alle, dass man davon nicht leben kann und ziehen weg.
Von der Fischerei leben. Das ist gar nicht so einfach, ausgerechnet in Japan. Im Land des Sushis hat die Fischereibranche in den vergangenen Jahren einen kräftigen Abschwung erlebt. Sie hat sich mehr als halbiert. Wegen der Überfischung, auch wegen der Technisierung der großen Fangflotten und auch weil die Japanerinnen und Japaner inzwischen mehr Fleisch als Fisch essen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Warum ist das so? Das wollen wir heute besprechen. Ich bin André Zanto, hallo. Und in Japan öfter unterwegs für die Weltzeit ist Michaela Fieser. Sie hat sich jetzt die Männer und Frauen gesucht, die Japans alte Fischkultur am Leben erhalten wollen und teilweise wirklich Außergewöhnliches tun.
Die japanische Ise-Halbinsel ist oft felsig und schroff. Draußen auf dem Pazifik treibt der Wind die Wellenberge immer höher. Dazwischen taucht für mehrere Sekunden der Kopf einer Frau auf, um dann schnell wieder zu verschwinden. Sie gehört zu den Ama. Seit Jahrtausenden tauchen sie an Japans Küsten nach den begehrten Abalone-Muscheln. Ethnologen vermuten, dass die Frauen einst als Meeresnomadin nach Japan kamen und sich dann entlang der Küsten ausbreiteten.
Ich war den ganzen Vormittag über tauchen. Hier in der Nähe des Festlandes sind die Wellen flach. Aber dort, wo ich hinschwamm, ist der Pazifik grau und die Wellen waren ganz schön heftig.
Aiko Ono stärkt sich an einem Café im Toba Sea Folk Museum, bevor sie am Nachmittag auf ihren zweiten Tauchgang geht. Die 39-Jährige ist sehnig, die täglichen Tauchgänge zehren an ihrem Körper. Aiko arbeitet präzise. Sie taucht für eine Stunde und 10 Minuten. Dabei verbringt sie jeweils genau 40 Sekunden unter Wasser, sucht Abalonen, kommt hoch, holt Luft, taucht wieder ab. Mit einem Nebenjob in der PR-Abteilung des Rathauses kann sie gut von den Muscheln leben, die sie auf den Felsen unter Wasser aufsammelt.
Wenn ich auf dem Wasser bin, fühlen sich mein Herz und mein Körper eins mit dem Meer. Ich schmelze regelrecht ins Meer. Ja, manchmal überkommt mich dieses Gefühl.
Normalerweise gibt eine Mutter das Handwerk der Arme weiter an ihre Tochter. Doch wandern immer mehr der jungen Frauen in die Städte ab. 1972 lebten noch über 4000 Taucherinnen in der Gegend von Toba, eine Küstenstadt südlich des Schreins von Ise. Heute sind es nur noch rund 500. Aiko hat den umgekehrten Weg gewählt. Sie ist ursprünglich aus Tokio, hat studiert und merkte irgendwann, dass sie viel glücklicher ist, wenn sie Zeit am Meer verbringt. Als man vor 5 Jahren in Toba Frauen suchte, um die aussterbende alte Ama-Tradition zu lernen, meldete sie sich. Es war eine Bauchentscheidung. Heute ist sie eine von 2 jungen Ama-Taucherinnen in Toba und Umgebung. Alle anderen Frauen sind weit über 70 Jahre alt. Ihr jahrtausendealter Umgang mit dem Meer scheint langsam zu verschwinden. Nur wenige machen die Ausbildung wie Aiko.
Sie nannten es Training, aber vom ersten Tag an war die Ansage, tu es. Es gab keine Vorübung. Wir gingen zusammen schwimmen. Schau da runter, sagten sie und nahmen mich mit aufs offene Meer. Ein Tag nach dem anderen. Und wie man dort Abalonen findet, das ist der wirklich schwierige Teil. Wie man sie aufliest und so, all das brachten sie mir bei. Denn von oben kann man nichts erkennen. Das alleine hat 3 Jahre gedauert.
Nicht viel hat sich in all den Jahrhunderten am Leben der Ama geändert. Noch immer benutzen Frauen wie Aiko keine Sauerstoffgeräte. Sie befolgen strenge Regeln, nehmen nur Muscheln einer bestimmten Größe. Ist das Wasser zu unruhig, sehen sie es als Zeichen dafür, dass die Meeresgeschöpfe eine Pause brauchen. Und nie würde eine von ihnen mehr vom Meer nehmen, als ihr angeboten wird.
Wir sagen nicht, dass wir die Muscheln nehmen, sondern dass sie sich uns anbieten.
Heute tragen die Ama Neoprenanzüge zum Tauchen. Aber es wurden viele Diskussionen ausgetragen, ob diese Schutzanzüge überhaupt Ama-tauglich seien. Dagegen sprach, dass der Schutz vor der Kälte des Pazifiks die Ama dazu verleiten könnte, nach mehr Muscheln zu tauchen, als ihm zusteht. Denn eines haben sie über die Jahrtausende im Wasser gelernt und weitergereicht. Wer in einer Saison zu viele Muscheln sammelt, wird in der nächsten weniger vorfinden.
Es ist für mich überlebensnotwendig, meine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Ich mag zu starke Emotionen nicht. Wenn ich zu viel Abalone nehme, das fühlt sich nicht gut an.
Auf der anderen Seite Japans, im Westen auf der Noto-Halbinsel, liegt das kleine Städtchen Ogi. Es geriet in den letzten Jahren in die Schlagzeilen wegen einer gigantischen Statue vom Ika no Kingu, dem König der Tintenfische. Für deren Bau wurden Covid-Hilfsgelder benutzt. Statt das Geld ins Gesundheitssystem zu stecken, nutzten die Lokalpolitiker es, um den Tourismus anzukurbeln. Die Statue ist 13 Meter lang, pink, und jeder kann in den Mund des Tintenfischs kriechen und ein Selfie schießen. Gleich neben dem Tintenfischkoloss ist eine Mall entstanden, in dem Tintenfischprodukte angeboten werden. Einst war die Noto-Halbinsel für ihren Tintenfischfang bekannt. Im offenen Meer vor Noto liegt das besonders fischreiche Yamato-Tai, eine Tiefseehochebene. Die Fischer von Noto erschlossen sich dieses Fanggebiet Ende des 19. Jahrhunderts und investierten in moderne Hochseeboote mit Kühlanlagen. Der kleine Hafen lieferte bald die drittgrößte Menge an Fischen in ganz Japan. Und die Fischer aus Ogi investierten mehr, bauten noch modernere Schiffe. In den 70er Jahren erreichten sie so sogar die Fanggebiete Neuseelands und von Peru. Sie nannten sich Pioniere und träumten von mehr. Dann wurde der Treibstoff teurer und sie fischten wieder lokaler mit derselben Intensität, was das Meer nicht verkraftete. Heute gibt es kaum noch Tintenfische und Fischer in der Region. Die Touristen sollen jetzt für das Einkommen der Menschen von Ogi sorgen.
Die Meerestemperaturen sind gestiegen. Es gibt also weniger Fische und der Lebensstil der Menschen hat sich geändert. Die Leute mögen die Gräten in den Fischen nicht mehr.
Herr Jiro Kawabe ist Marketingleiter der Kleinfischereigenossenschaft von Kurobe, 2 Stunden nördlich der Halbinsel Noto. Hier gibt es keine gigantische Tintenfischstatue. Touristen verirren sich selten hierher. In der Auslage werden einige lokale Fische gefroren, getrocknet, in Dosen und frisch angeboten. Dennoch gibt es kaum noch Menschen, die hier vom Fischfang allein leben können. Es lohnt sich nicht mehr. Es liegt nicht nur an der globalen Erwärmung, wie Herr Jiro Kawabe sagt, oder an der Überfischung der Weltmeere. Fisch ist vielen Japanern schlicht zu kompliziert geworden. Die ehemaligen Fischer arbeiten stattdessen in der nahegelegenen Reißverschlussfabrik mit geregelten Arbeitszeiten und ohne die Abhängigkeit von der Natur.
Anders als beim Fleisch ist der Fisch saisonal. Es ist eine natürliche Nahrungsquelle. Eigentlich großartig und man muss Glück haben, um einen guten Fisch zu ergattern. Aber wenn man den Fisch mit dem von vor 30 Jahren vergleicht, so haben wir heute nur noch die Hälfte der Tintenfische von damals und sie schmecken auch nicht mehr so gut wie einst.
Was der Marketingleiter des Fischgeschäfts mit seinem persönlichen Geschmack beschreibt, lässt sich statistisch für ganz Japan belegen. Das Land hat seinen Fischkonsum deutlich reduziert. Seit dem Jahr 2011 wurde im Land des Sushis zum ersten Mal mehr Fleisch als Fisch verspeist. Seit Covid hat sich der Trend sogar verschärft. Nicht auf Quantität, sondern auf Qualität setzen dagegen die 4 Fischer von Hashinkai auf Japans Insel Hokkaido. Der Bestandteil ihres Firmennamens Hashin bedeutet eine Botschaft mit dem Herzen aussenden, kann aber auch das Schwarmverhalten der Fische bedeuten. Alle 4 Fischer stammen aus Fischerfamilien und wollen den wahren Wert der Fische wieder an ihre Kunden vermitteln, den Respekt vor einem anderen Lebewesen und wünschen sich damit auch dem Beruf des Fischers eine Zukunft zu geben.
Es begann mit den Flundern. Sie wurden viel zu billig verkauft. So geht das nicht weiter, dachten wir. Und wie sollen wir unter diesen Umständen unseren Kindern jemals dieses Handwerk weiterreichen?
Shota Asano ist Anfang 30 und sein erstes Kind wurde vor 2 Jahren geboren. Es ist Lachssaison und er verpackt den Lachsfang der letzten Nacht. Die Fische werden direkt an ein Hotel in Tokio geschickt, anstatt in Hokkaido an den Großmarkt. Hashinkai bauen ihr Netzwerk direkt mit den Kunden und Konsumenten auf. Seit Asano und seine Mitstreiter nicht mehr nach Menge, sondern Qualität gehen, hat sich seine Zufriedenheit geändert. Auch wenn der Job genauso knochenhart und gefährlich wie immer ist. Die drei fehlenden Finger an seiner rechten Hand zeugen davon.
Anstatt den Fisch aus dem Meer an Land zu holen, haben wir gelernt, ihn schon auf dem Boot auszuwählen. Wenn wir merken, ein bestimmter Fisch hat Potenzial, dann schicken wir den direkt an die richtigen Kunden. Und wir wollen von denen dann auch hören, ob sie damit zufrieden waren. Ob dieser Fisch aus welchem Grund nicht ideal war. Ich glaube, wir lernen mehr von der Kritik der Kunden über den Fisch. Wir begrüßen Kritik. So lernen wir weiter.
Die vier Männer mussten auch neue Methoden der Fischpräparierung lernen, wie das Ikejime, bei dem man mit einem langen Draht das Rückenmark des Fisches vom Gehirn trennt, damit er länger frisch bleibt.
Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit. Früher ging es nur darum, so viele Fische wie nur möglich rauszuholen. Jetzt schauen wir uns den Fisch an, die Qualität, denken über seinen Geschmack nach. Das bringt mehr Zufriedenheit. Wir wollen etwas hinterlassen für die Welt. Manchmal ist es schwer als Fischer, aber ich möchte zufrieden sein.
In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Zahl der Fischer in Japan um 60% reduziert. Wer unter den jetzigen Bedingungen weiter in diesem Feld tätig sein will, muss oft umdenken, sich von den traditionellen Strukturen verabschieden, denn die haben dazu geführt, dass es vielerorts gar keine sicheren Fanggründe mehr gibt. Eine davon ist Rimi Tanaka. Als Kind träumte Rimi davon, Fischerin zu werden, aber ihre Eltern erlaubten es ihr nicht. Es war die Zeit des Abschwungs in der Fischereibranche. Fischerfamilien fanden keine Arbeit mehr, zogen weg. Dann mussten Schulen und Kindergärten in ihrem Dorf schließen. Es wurde still.
Ich würde gerne die Fischerei ausbauen, sodass mehr Menschen mit Kindern hier eine Arbeit finden und bleiben. Im Moment denken noch alle, dass man davon nicht leben kann und ziehen weg.
Rimi arbeitet mit fest installierten Netzen in ihrer Bucht. Sie testet verschiedene Fangmethoden, die auch Frauen, die weniger stark sind als Männer, ausüben können. Und dass nur Fische in dieses Netz gehen, die sonst nicht auf dem Markt angeboten werden, stört sie nicht. Da es in Japan mittlerweile mehr Haustiere als Kinder gibt, bietet sie die Fische als Tierfutter an, das aber auch Menschen essen können. Ihre Eltern finden es mittlerweile okay, eine Tochter als Fischerin zu haben.
Ich verdiene nicht viel Geld, aber reicht es nicht aus, gerade genug zu machen, um zu überleben? Ist es nicht gut, so wie es gerade ist? Mir liegt am Herzen, dass die Menschen diese Art von Arbeit fortsetzen. Wenn wir das hier nicht weiterführen, wird in Zukunft niemand mehr hier leben. Natürlich gibt es größere Probleme, die chinesischen Fangflotten, die den Ozean überfischen, aber auch lokale Fischer, die sich zu viel nehmen. Gegen all das kann ich nichts tun. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass sich jeder an gewisse Regeln hält, denn sonst wird es schwierig für alle anderen.
Tanaka arbeitet zusammen mit der Firma Gate in Tokio, die ihr Fischfutter über die sozialen Medien in ganz Japan anbietet. Mit ihren Angestellten verbringt sie mehr Zeit mit dem Verpacken und Versenden als mit dem Fischen. Sie hat eine Nische gefunden und so läuft es ganz gut und sie hat immer noch mehr Pläne. Sie möchte noch mehr Fangmethoden lernen, die auch Frauen ausüben können und nebenbei ihren Ort vermarkten, ganz behutsam.
Ich träume davon, hier eines Tages einen Naturthemenpark zu eröffnen. Besucher kommen, lernen Fischen und Muscheln sammeln. Es gibt nicht viel zu tun, als einfach am Meer zu sein. Nicht so viel Struktur bauen, einfach da sein.
Japans Fischkultur erhalten. Und warum gibt es diesen Wandel in der Gesellschaft überhaupt? Darüber wollen wir noch weiter sprechen. Mit Katja Schmiedpott. Sie ist Japanologin an der Ruhr-Uni in Bochum. Dort hat sie sich viel mit der Geschichte Japans befasst, aber auch mit der Essenskultur. Hallo.
Hallo.
Frau Schmiedpott, als Sie das erste Mal in Japan waren, vielleicht können Sie uns das mal erzählen, was es damals zu essen gab, an was Sie sich erinnern.
Ja, gerne. Also an meine allererste Mahlzeit auf japanischem Boden erinnere ich mich natürlich noch sehr eindrücklich. Das war im Jahr 1993, also schon ein bisschen länger her. Damals kam ich als Studentin nach Japan und bei der Ankunft am Flughafen Narita, das war mittags, da wurde ich abgeholt von einem japanischen Bekannten, der mich dann gleich zum Mittagessen eingeladen hat. Und das bedeutete eben, dass wir einen Imbiss angesteuert haben. Und dort gab es dann etwas, das war meine erste Mahlzeit, ein Oyakodon. Das würde man heute wahrscheinlich beschreiben als eine Bowl mit Reis und Hähnchenfleisch, also ein ganz einfaches Gericht. Und was vielleicht bemerkenswert ist, das war kein Fischgericht, sondern ein Fleischgericht. Und ich habe da also gleich meine erste Lektion gelernt über die japanische Esskultur, nämlich, dass sie sehr viel vielfältiger ist, als ich mir das bis dahin vorstellen konnte oder als ich es aus Deutschland kannte.
Mhm. Wir haben ja gehört, dass inzwischen Fisch wirklich nicht mehr die absolute Nummer eins ist in Japan. Was steht denn sonst noch hoch im Kurs?
Ja, Fisch ist nicht mehr die Nummer eins. Das kann man vielleicht auf zweierlei Hinsicht verstehen, was das bedeutet, Nummer eins. Man könnte vielleicht zum einen danach fragen, was eigentlich die Lieblingsspeisen der japanischen Bevölkerung sind. Oder man kann die Frage vielleicht auch so verstehen, dass man nach den mengenmäßig meist konsumierten Lebensmitteln in Japan fragt. Und das kann man sich also beides auch einmal anschauen. Zu den Lieblingsspeisen der Japaner und Japanerinnen gibt es zum Beispiel regelmäßige Umfragen durch ein Forschungsinstitut einer großen Werbeagentur, Hakuhodo. Und die neueste aus dem Jahr 2022 besagt also, dass unangefochten, und zwar schon seit vielen Jahren, auf Platz 1 immer noch Sushi sich befindet. Und wenn man dann die weiteren Plätze sich anschaut, auf Platz 2 der Lieblingsspeisen folgt dann aber schon ein Fleischgericht, nämlich Yakiniku. Das ist so eine Art Grillfleisch. Auf Englisch wird das auch oft als Korean Barbecue bezeichnet. Auf Platz 3 kommen dann die Nudelsuppen, Ramen, die ja auch in Deutschland mittlerweile ein bisschen bekannter geworden sind, die aber auch üblicherweise ja eine Fleischeinlage enthalten. Dann auf Platz 4 frittiertes Hühnchen und auf Platz 5 Currygerichte, die ebenfalls oft, also auch Fleisch enthalten. Und das sind so die Präferenzen der japanischen Verbraucher und Verbraucherinnen. Und daraus kann man ja schon auch ablesen, dass Fleischgerichte tatsächlich sehr beliebt sind mittlerweile. Und auch von den vorderen Plätzen 4 bis 5, andere Fischgerichte verdrängt haben, wie zum Beispiel Sashimi, das vor 10 oder 20 Jahren eben auch noch darin zu finden gewesen wäre.
Mhm.
Ja. Das sind so die Lieblingsspeisen.
Und wie sieht's aus? Sie haben jetzt viele Speisen mit Fisch, Fleisch genannt, mit vegetarischen und veganen Speisen?
So eine vegetarische oder vegane Lebensweise, wie man sie bei uns ja relativ oft mittlerweile antrifft. Also einer solchen Lebensweise wird in Japan, glaube ich, im Allgemeinen eher wenig Verständnis entgegengebracht, es sei denn, man begründet das religiös oder auch gesundheitlich. Aber der freiwillige Verzicht auf tierische Produkte als eine Art Lebenseinstellung, die dann so mit Themen wie Umweltschutz, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, Klimawandel und so weiter in Zusammenhang gebracht wird, das wird natürlich respektiert, aber doch eher als merkwürdig empfunden. Ja, also meinem Eindruck nach wird Essen in Japan so in erster Linie als eine individuelle Angelegenheit verstanden, als Möglichkeit, Körper und Seele etwas Gutes zu tun. Und man isst auch sehr genussbetont, man isst, was einem gut tut und denkt vielleicht nicht so sehr viel nach über Konsequenzen für die Umwelt oder speziell den Klimawandel. Und das soll aber nicht heißen, dass es in Japan keine vegetarischen oder veganen Angebote gäbe. Wer danach sucht, der wird die auch finden, auch in Restaurants, auch in Supermärkten und so weiter. Und man muss ja einfach auch mal beobachten, ob das mit der Zeit nicht doch zunehmen wird. Denn die Ernährungsgewohnheiten sind ja natürlich auch im Wandel, auch in Japan.
Und ist es dann so ein Unterschied, wenn Sie sagen, diesen Wandel gibt es durchaus auch in Japan zwischen der jüngeren und der älteren Generation?
Ja, da mag es nach wie vor auch Unterschiede geben in der Ernährungsweise zwischen Jung und Alt. Tendenziell sind es wohl eher die jüngeren Generationen, die mehr Fleisch essen als die älteren Generationen, die vielleicht eher die traditionellen Reisgerichte mit Fisch bevorzugen. Aber ich bin ja auch Historikerin und als solche ist es mir auch wichtig zu sagen, dass sich die Ernährungsweisen der verschiedenen Generationen im Verlauf der Nachkriegszeit, der letzten Jahrzehnte, also sehr stark angeglichen haben. Also es ist sicherlich so, dass die japanische Ernährungswissenschaft und auch die Ernährungspolitik schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts es als wünschenswert empfunden hat, dass die bis dahin übliche, diese überwiegend pflanzliche Ernährungsweise, die auch von den ersten Ernährungsstatistiken noch abgebildet wurde in den 20er Jahren, dass dass die diversifiziert wurde. Ja, also durch den Konsum von Fisch allerdings auch, ja, Fleisch und von Eiern, Milchprodukten und so weiter, sollte die Ernährungsweise diversifiziert werden, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Also der Verzehr dieser Produkte, die oft so als westliche Produkte ja bezeichnet werden, der war durchaus positiv besetzt. Diese Produkte wurden in die Schulspeisung eingeführt, die alle Schulkinder dann bekamen seit den 1960er Jahren. Und es gab auch groß angelegte Informationskampagnen zur Gesundheit der Bevölkerung, um den Menschen zu erklären, dass sie eben ihre Ernährungsweise etwas verändern sollten, öffnen sollten im Hinblick auf europäische, nordamerikanische Lebensmittel. Und das Ergebnis sehen wir eigentlich heute. Das ist eine Art groß angelegter Strukturwandel gewesen in der japanischen Ernährungsweise. Und das Ergebnis sehen wir eben heute, dass wir in Japan eine sehr diversifizierte Ernährungsweise vorfinden.
Mhm. Zum Abschluss noch, wenn der Fisch durchaus noch viel konsumiert wird, aber nicht mehr so stark wie früher, haben es dann auch japanische Traditionen wie der Sushi-Meister, ich habe gelesen, 10 Jahre ist dort die Ausbildung, schwerer inzwischen, dass sie weniger Nachwuchs finden?
Also ich würde mir um die Sushi-Meister oder um die Gastronomie, die Fisch anbietet, erstmal relativ wenig Sorgen machen. Denn man muss ja auch verstehen, was sind denn eigentlich die Gründe für den Rückgang des Fischkonsums? Auch dazu gibt es Umfragen des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei in Japan. Und aus denen geht erstaunlicherweise hervor, dass die Japaner mehrheitlich sogar gerne mehr Fisch essen würden und auch diejenigen, die ihr Konsumniveau halten möchten, sind auch relativ viele und nur 0,2% der japanischen Verbraucher und Verbraucherinnen sagen, dass sie weniger Fisch essen wollen. Also das ist ja das, was tatsächlich passiert. Also die überwiegende Mehrheit möchte mehr Fisch essen, möchte so viel essen wie bisher und nur ganz, ganz wenige wollen tatsächlich weniger Fisch essen. Aber warum ist das so? Warum essen denn die Japaner weniger Fisch? Und auch dazu gibt es dann wieder Umfragen und was aus diesen hervorgeht, ist, dass die Zubereitung zu Hause zu aufwendig ist. Ja, also das heißt, heute kauft kaum noch jemand einen ganzen Fisch im Einzelhandel, nimmt den zu Hause aus, zerteilt ihn, bereitet ihn nach allen Regeln der Kunst zu. Also man kann ihn braten, man kann ihn kochen, grillen oder frittieren. Und das ist einfach zu aufwendig. Und das bedeutet, es wird für den Verzehr zu Hause viel weniger frischer Fisch gekauft und viel weniger auch zubereitet. Und das wiederum hat seinen Grund natürlich darin, dass, wenn man mal fragt, wer sind denn die Personen, die zu Hause den frischen Fisch kaufen und auch zubereiten, das sind natürlich nach wie vor die Frauen, nicht aufgrund der geschlechterspezifischen Rollenverteilung. Und hier sehen wir eben seit einigen Jahren, dass mittlerweile also die Frauenerwerbstätigkeit in Japan sehr stark zugenommen hat. Heutzutage sind ungefähr 3/4 der japanischen Frauen sowohl verheiratet als auch Mütter, aber auch erwerbstätig. Das bedeutet eben, dass sie sehr viel weniger Zeit haben, aufwendig für die Familie zu Hause zu kochen. Und was das bedeutet, auch für den Fischkonsum, das kann man also sehr schön an der ersten Mahlzeit des Tages aufzeigen. Das ist das Frühstück. Das würde als traditionelles japanisches Frühstück bestehen aus Reis, aus Miso-Suppe, aus etwas Gemüse, aus einer Scheibe gebratenem oder gegrilltem Fisch. Und ein solches Menü schon morgens zuzubereiten vor der Arbeit, also das schaffen auch in Japan kaum berufstätige Frauen. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür, also die Berufstätigkeit der Frauen, dass der Fischkonsum zurückgeht. Und der Punkt ist, dass er zu Hause zurückgeht. Aber um die Gastronomie würde ich mir erstmal keine Sorgen machen, denn die Leute wollen ja nach wie vor Fisch essen, sie wollen ihn nur nicht zubereiten.
Sagt Katja Schmiedpott, Japanologin und Historikerin von der Ruhr-Uni Bochum. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
In der nächsten Folge der Weltzeit schauen wir auf den König der Fische, so werden die Lachse genannt. Die sind sehr beliebt um Island. Es gibt ja Angler, die extra dorthin reisen, um für mehrere hundert Euro eine Lizenz zu kaufen für einen Tag, um einen Fisch zu angeln. Gleichzeitig gibt es um Island Millionen Lachse in Aquafarmen. Die werden dort gezüchtet, um bei uns dann im Supermarktregal zu landen. Das Problem ist, wenn diese Aquafarm-Lachse mal ausbrechen, könnten sie sich mit den Wildlachsen paaren. Und dann, ja, gibt es Probleme, denn diese neue Art ist dann vermutlich nicht so richtig lebensfähig. Und das wiederum ist dann ein großer Schlag für den isländischen Tourismus, wenn das ausbleibt, das Angeln nach den Wildlachsen. Ich bin André Zanto, freue mich sehr, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind, der Weltzeit, unser Blick auf die Welt, viermal die Woche. Bis dahin.